Ah, hallo Sascha.
Hi, hi. Warte mal, ich muss jetzt mal hier
Ja, ich auch.
lauter machen, dass ich dich auch höre. So.
Nightcrawling.
Ja, Nightcrawling. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Der heißt Nightcrawling. Mein Name ist Marc Urban. Und in diesem Podcast spreche ich mit Bands, Künstlern und Persönlichkeiten aus der Gothic- und Wave-Szene. Heute ist die Reihe an Sascha Mario Klein. Das ist der Mann hinter der Elektroband Neurotic Fish. Die Band hat bislang 6 Alben rausgebracht. Das neueste ist gerade frisch erschienen. Das heißt The Demystification of the Human Heart. Darüber sprechen wir heute, aber natürlich auch noch über Musik im Allgemeinen und auch über Science Fiction, genauer gesagt über Cyberpunk. Hallo Sascha.
Hallo Marc.
Sascha, Neurotic Fish gibt schon ein paar Tage, paar Jahre, man könnte auch sagen ein paar Dekaden. Dennoch kennen vielleicht nicht alle die Band, von daher lass uns zunächst mal ein bisschen auf die Historie von Neurotic Fish schauen. Das müssen wir, glaube ich, machen, um die Band entsprechend einzuführen. 1999 kam die erste Veröffentlichung mit dem Album No Instruments. Da gab es die Band aber schon ein paar Jahre, oder?
Ja, was heißt Band in der Form? Ich hab da viel alleine rumexperimentiert und hatte auch einen Projektnamen, aber veröffentlicht und aufgetreten war ich damals noch nicht. Neurotic Fish ist quasi aus dem daher entstanden. Ich hatte vorher so eine quasi Dark Wave Band mit einem Sänger und Gitarristen zusammen. Da haben wir ganz ambitioniertes Zeugs gemacht, was man niemand hören wollte. Und dann ist die Band irgendwann auseinandergegangen und ich hatte halt einen ganzen Haufen von Songs, wo ich für mich aber keinen Sänger mehr hatte. Und dann habe ich angefangen, ja, mal selber zu singen, aber das gefiel mir da nicht so. Und meine Frau, damals meine Freundin, meinte so, ja, sing selber deine Songs. Ich sage, ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ja, dann lern's, ne? Und dann habe ich angefangen zu singen und so ist dann so ein paar Demo-Tapes entstanden, die ich dann an so ein paar Fanzines geschickt habe und daraus entstand der erste Plattenvertrag und danach entstand quasi Neurotic Fish und das erste Album No Instruments.
Und wie kam es eigentlich zu dieser Fisch-Thematik? Also der Name Neurotic Fish und du hast ja später auch nochmal zwei Best-ofs rausgebracht, auch mit einem Fischbezug, einmal Sushi und einmal Surimi.
Ja, ich bin immer so also auf der Suche nach Titeln. Das ist auch bei meinen Songtiteln so. Und ich finde das immer spannend, sich eine riesige Wortliste zusammenzustellen, wo Dinge dann, die nichts miteinander zu tun haben, gegenüberstehen und damit rumzubasteln. Einfach auch als kreativen Kickstarter. Und damals habe ich mir mal auch so gedacht, wie willst du deine Band nennen? Und da gab es so viele Bands, die hießen dann The XXX of the XXX und hatten möglichst irgendwas mit Dark im Namen und hin und her. Und das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und dann habe ich angefangen, mir wieder diese Listen zu machen. Und hinter mir, das habe ich im Wohnzimmer damals noch meiner Eltern gemacht, und hinter mir war ein Aquarium mit einem ziemlich, ziemlich durchgeknallten Skalarfisch, der die ganze Zeit die anderen Fische immer weggebissen hat. Und ich drehte mich so um und denkte so, der ist verdammt neurotisch und schrieb dann auch noch neurotisch und dann auch noch Fisch auf. Und irgendwann, ja, wenn man das als eigenes Wort sieht, was heute nicht alle wirklich tun, immer noch nicht, dann sieht das gut aus. Typomäßig ist das auch geil und ist ein Name, der auffällt. Und dann habe ich das genommen. Und dann habe ich auch das Fischthema öfters so weitergelassen, auch in den Artworks und so. Und so ist das entstanden.
Okay, 2000 kam dann Velocity. Das kann man sagen, ist der bis heute größte Hit von Neurotic Fish. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, wie der entstanden ist? Unter welchen Eindrücken hast du den damals geschrieben? Kannst du dich daran noch erinnern?
Es war vorwiegend der Sache geschuldet. Ich stand schon früh auf diesen ganzen EBM-Kram, aber stand auch gleichzeitig auf den Trance-Kram. Also Trance-Musik, Armin van Buuren, solche Sachen, richtige epische Techno- und Trance-Nummern, aber auch diese Härte von EBM, von Nizza App, von 242 und sowas alles. Das hat mir alles gut gefallen. Und das habe ich dann immer auch vermischt in den Songs. Und irgendwann kam dann halt, damals war mein Tonstudio in meinem Wohnzimmer in meiner ersten Wohnung, kam mir die Idee, And It Really Kicks My Head. Und dann entstand plötzlich diese Melodie, die der Refrain von Velocity ist. Und dann habe ich angefangen, den weiter auszubauen und bin dann damit zu meiner Plattenfirma, habe gesagt, guck mal, hier Demo, ne? Und die sofort, da machen wir was draus. Das ist großartig, das ist ein Hit. Und ich so, findet ihr? Das ist ja eigentlich eher Synthie-Pop, Trance, IBM, irgendwie so. Ja, das ist gerade im Kommen, das, da machen wir nicht draus. Und ich weiß nicht, dann bin ich ins Tonstudio gegangen und habe den Song dann richtig aufgenommen, weil mein damaliges Studio in meinem Wohnzimmer war halt drei Synthesizer und eine Bandmaschine. Und habe das richtig aufgenommen und tatsächlich habe ich da wohl einen Nerv der Zeit getroffen gehabt, weil das Ding, es läuft ja heute noch. Also.
Genau, und ist ja gerade auch wieder veröffentlicht worden zum Jubiläum in neuer Version. Läuft auch noch in allen Clubs, genau. Du hast in der ersten Neurotic Fish Ära, also nenne ich mal so, hast du drei Alben veröffentlicht. Das letzte war 2005 mit Gelb. Danach war erstmal Schluss und zwar dann auch wirklich für mehrere Jahre. Du hast hinterher gesagt, dass der Treiber hinter dieser Entscheidung Kontrollverlust war. Euer Album Gelb war damals, glaube ich, vor der Veröffentlichung schon illegal im Netz zu finden. Darüber lachen wir heute. Damals, zu dem Zeitpunkt 2005, war das aber wirklich noch eine andere Nummer. Und du warst damals auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, stimmt das?
Ja, ich hatte so ziemlich, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Burnout war, ob man das so definieren kann, aber ich war von dem ganzen Musikbusiness ziemlich angewidert, muss ich ehrlich sagen. Alles, was den nicht künstlerischen Teil betraf, Promotion, hier Release Planning, dann, oh, wir haben nicht genügend, da müssen mehr Hits auf dem Album und alle so ein Kram. Solche Sprüche kommen ja von Plattenfirmen auch gerne. Und dann haben auch meine Plattenfirmen damals noch fusioniert. Dann war ich plötzlich bei Bloodline und dann bin ich von Bloodline weg. Dann war ich bei Strange Ways, die übrigens auch großartig waren zu mir. Aber dieser ganze Business-Aspekt vom Musikbusiness an sich, der hat mich sehr in meiner naiven Art sehr überwältigt. Und irgendwann war ich ausgelaugt und fertig und habe gesagt, nee, das machst du nicht mehr. Musik ist das, was du am liebsten tust in deinem Leben. Und wenn es dich so nervt, dann ist irgendwas falsch. Und dann habe ich aufgehört. Und das war dann halt, ich hatte vorher schon aufgehört, ich habe ja nichts mehr rausgebracht nach Gelb. Und habe dann mein Abschied auf dem WGT 2008 bekannt gegeben und bin dann von der Bühne gegangen und habe danach auch keine Bühne mehr betreten. Ja, und dann sind ein paar Jahre vergangen.
Da kommen wir
Und
gleich zu.
genau. Okay, klar.
Ja, genau. Also hast ja damals, wie du es gerade sagst, du bist 2008 von der Bühne und du hast wirklich abgeschlossen mit der Musik. Du hast ja, glaube ich, sogar dein komplettes Studio bei eBay dann sogar verkauft. Also du
Genau.
warst durch mit dem Thema.
Ich habe, damit es, das war für mich auch so ein Schlussstrich ziehen, auch mental. Dementsprechend habe ich mein Recording-Equipment, meine Synthesizer, alle verkauft. Alles war weg. Ich hatte nichts mehr, womit ich hätte Musik machen können. Und das war für mich ein Befreiungsschlag, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich angefangen, versucht, andere künstlerische Outlets zu finden. Mehr schlecht als recht, aber ich hatte welche. Und dann ging es irgendwann wieder los. Dann irgendwann kribbelt es in den Fingern.
Das wäre auch noch eine Frage, also rückblickend betrachtet, man hört es eigentlich schon raus, aber war die langjährige Pause, würdest du aus heutiger Sicht sagen, gut und richtig oder hättest du damals im Sinne von Neurotic Fish einfach durchziehen sollen oder hätte das gar nicht funktioniert, weil du eigentlich durch warst mit dem Thema?
Es hätte gar nicht funktioniert. Ich war mental gar nicht da an der Stelle, dass ich das weitermachen wollte. Und vor allen Dingen das, was du schon angesprochen hast, der Kontrollverlust. Ich habe für mich als Künstler das Gefühl gehabt, ich habe die Kontrolle über mein Werk verloren. Ich konnte nicht entscheiden, wann ich was rausbringe, in welchem Kontext ich es rausbringe, mit welchem Artwork. Da konnte ich noch mitentscheiden. Aber wenn das Artwork dann zu teuer wurde, weil ich mir was Schönes ausgedacht habe, haben dann die Plattenfirmen auch gesagt, nö, machen wir nicht, es wird zu teuer. Es hieß davon, du musst touren. Ich toure nicht gerne. Ich bin ein Mensch, der sehr wenige Auftritte gibt. Henning und ich machen da sehr wenig. Zum einen aus Zeitbedarf und aus dem anderen, ich bin ein Mensch, der nicht gerne in Transit ist. Ich reise nicht so gerne. Ich bin gerne wo, aber ich reise nicht so gerne. Und Touren wäre halt ausschließlich Reisen gewesen, weil man ist nur sehr kurz an einem Ort und ist dann schon wieder auf dem Weg zum nächsten Ort. Dementsprechend war das für mich klar, dass es so gar nicht weitergehen kann. So wie ich das gemacht habe, wollte ich das auch nicht mehr. Deswegen war auch der Schritt ganz wichtig.
Okay, 2005 15 gab es dann wieder ein Lebenszeichen von Neurotic Fish, das gleichnamige Album A Sign of Life. Vorher gab es noch eine EP, aber eigentlich das richtige Lebenszeichen war dann das Album. Du hast dort eine Sache nach der Pause beibehalten, die du schon früh bei Neurotic Fish etabliert hattest, nämlich ein alter Ego. Früher hieß dieses alter Ego mal Need. Und nach der Pause gab es dann Simon Falter. Wobei helfen dir diese Identitäten?
Also die eine Identität Need war in erster Linie aus dem Kontext von Les Chansons Neurotiques, von dem Album. Need war quasi ein Dialogpartner, ein innerlicher, mit dem ich Dinge ausgefochten habe, sag ich mal, die auch auf dem Album vorkommen. Und Simon Falter ist ein bisschen was anderes. Simon Falter ist ein, sag ich mal, ein weiteres Projekt von mir. Simon Falter ist mein alter Ego als Remixer.
Okay.
Wenn ich der Meinung bin, ein Neurotic Fish Song könnte auch in einem anderen Kontext funktionieren, etwas härter oder etwas, denkst, der aber außerhalb des normalen handwerklichen Alphabets, was man verwendet als Künstler. Neurotic Fish hat sein Alphabet gefunden. Ich weiß, wie ich Songs mache, wie ich Songs arrangiere und aufbaue und die Instrumentation steht für mich, klar. Aber wenn ich das mal ändern will, will ich das nicht mit Neurotic Fish machen, weil da habe ich die Wege und Dinge gefunden, wie ich arbeiten möchte. Und deswegen nehme ich dann das alter Ego Simon Falter, weil dort habe ich alle Möglichkeiten, dadurch habe ich ein weißes Blatt Papier, mit dem ich neu anfangen kann. Dementsprechend sind viele, ich habe einige Remixe unter Simon Falter gemacht, die wiederum Remixe von Neurotic Fish Songs sind. Und das ist gut, dass du das ansprichst, weil das Thema Revisited, das besuche ich jetzt wieder, dieses Thema, ich will mal wieder was als Simon Falter für Neurotic Fish machen.
Ja, okay. Und du hast ja gesagt, Need, eher so eine Art Sparringspartner, brauchst du eigentlich nicht mehr zum Austausch über die Musik, weil du hast Henning Verlage gerade angesprochen, der ist ja mit dabei seitdem und er ist wahrscheinlich dann, oder ziemlich sicher, dein Sparring in vielen Dingen, vor allen Dingen musikalisch, inhaltlich wahrscheinlich nicht so, aber musikalisch vor allem, oder?
Er ist vor allen Dingen mein Sparringspartner in Technologie, also vorwiegend Produktionstechnologie, über die wir uns austauschen. Wir tauschen uns auch sehr über Komposition aus, weil er ist ja auch Autor für ganz viele andere Künstler. Aber wir haben uns jetzt, seitdem wir wieder neu zusammengefunden haben, seit ja 2012 haben wir uns wieder gefunden, haben uns eigentlich einen sehr guten Modus operandi überlegt. Also ich bin vorwiegend für das ganze Künstlerische zuständig, die ganze Ausarbeitung der Songs, die Komposition, da spricht er mir auch überhaupt nicht rein. Aber wenn es dann um die technische Produktion geht, wo er natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund auch seines Statuses als Musikproduzent, der ist ja nun mal einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten, ein ganz anderes Standing hat, kann er mir wesentlich mehr helfen, die Sachen so klingen zu lassen, wie sie bei mir im Kopf entstehen. Ich arbeite gerade an einem Remix für eine befreundete Band. Das ist hier mein Studio, das ist High Rise. Und hier mache ich quasi alles. Aber wenn es dann darum geht, das nochmal zu verfeinern, detaillierter, strukturierter, das Stereofeld aufzubauen, so reine Technologie-Sachen, da ist Henning dann dabei und da mischt er dann und hilft mir dabei. Da ist er mit seiner Expertise natürlich Gold wert.
Unschlagbar, genau, ja. Du hast mir mal gesagt, dass Angst als Ursache oder Auslöser sich fast durchgängig durch deine Songs zieht. Und es sei offenbar das Thema, an dem du dich als Songwriter künstlerisch abarbeiten musst.
Ja.
Ist das immer noch so?
Ja.
Ja.
Immer noch so. Und mich interessiert, was Angst auslöst. Fangen wir anders an. Wodurch wird Angst ausgelöst? Das kann man medizinisch, wissenschaftlich sehen und man kann das psychologisch auf einer emotionalen Ebene sehen. Das interessiert mich und was dabei rauskommt, was man mit dieser Angst macht. Und da ist jeder Mensch anders. Und ich versuche, meine Ängste zu begegnen, mich damit auseinanderzusetzen, sehr viel künstlerisch. Viele Dinge, die Alltagsängste, die man so hat, da kann man sich nicht wirklich künstlerisch mit auseinandersetzen. Aber das Thema Angst, nicht nur in mir, sondern auch in allen Menschen, denen ich so begegne, wenn ich mit Menschen spreche und die mir von ihren Ängsten erzählen. Oder ich kriege ja sogar Fanmails, wo Leute mir erzählen, was für einen Bezug sie zu einem bestimmten Song haben, was der für ihre Ängste bedeutet und so. Das ist quasi fast schon so wie so ein kleines Forschungsprojekt für mich. Da arbeite ich mich dran ab. Da wird Neurotic Fish auch immer in diesem Thema bleiben. Das ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Und auch die Neurotic Fish Lyrics sind eigentlich eher ernste Lieder. Auch wenn wir halt sehr tanzbare Nummern machen. Aber die Texte, wenn man reinhört, sind eher ernsthaft. Und das ist schon, ich glaube, es gibt Künstler, die machen das genauso. Aber in dem Genre weiß ich nicht, wie weit das so konzeptionell geht, wie ich das mache.
Das heißt also auch bei dem neuen Album The Demystification of the Human Heart ist es auf alle Fälle ein Treiber, ein roter Faden, ein Grundgedanke.
Ja, aber bei Demystification of the Human Heart ist es ein bisschen was anderes. Also Angst ist natürlich dabei, ist der Trigger, ist Auslöser für bestimmte Dinge, aber mir ging es in diesem Album eher darum, erst auf eine gesellschaftliche Ebene zu sehen. So wird ein Schuh draus. Und Demystification of the Human Heart ist quasi die Frage, wo sind wir falsch abgebogen als Gesellschaft? Warum gibt es so viel Gewalt? Warum wird alles so eskaliert? Was sind die Ursachen dafür? Ich habe ja bei Echokammer gesungen, You won't get any respect from me if you open your mouth and shout at me. Also du kriegst keinen Respekt von mir, wenn du mich anschreist. Aber das ist ja so. Durch die globale Vernetzung, durch die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft, durch Technologie sind wir, obwohl wir eigentlich näher sein sollten als Menschen. Und ich meine, überleg mal, wir beide sprechen hier über einen Zoom-Call miteinander. Das ging vor ein paar Jahren noch nicht, ne? Wir sind uns eigentlich näher, wie wir vorher waren, aber entfernen uns trotzdem voneinander. Und das ist so das Ganze, was sich durch das Album zieht. Und Angst spielt da auch wieder mit, weil an der Stelle, was macht das aus uns? Wo wird es noch hinführen? Ne? Also, wenn man die aktuellen Nachrichten beguckt, wo führt das hin? Ich kann mir fast schon keine Nachrichten mehr angucken, weil mich das so runterreißt, weil irgendwas eskaliert immer gerade. Ne?
Ja, das
Und
ist ein Phänomen dieser Zeit, das stimmt schon. Und damit verbunden ja auch, also der Hass und die Gewalt ist ja das eine, aber es fängt ja, finde ich, schon auch im Kleineren an, einfach der Mangel an Empathie. Also,
genau.
dass man gar nicht mehr mitfühlt für andere, sondern auch keine Konflikte im Kleinen irgendwie mehr austrägt. Im Großen dann vielleicht schon, da wird es dann irgendwie kriegerisch oder brutal oder gewalttätig. Aber im Kleinen, weil man halt viel tatsächlich auch über Textnachrichten kommuniziert oder E-Mails und man versteht irgendwas falsch und dann, okay, dann antwortet man vielleicht nicht mehr oder so. Also es ist so dieses Mitgefühl und die Empathie für andere, die verloren geht tatsächlich.
Davon handelt auch das Album, dass die Empathie, wo ist die Empathie? Also ich bin da ganz ehrlich, man hat schnell was, wie du schon sagtest, ins Internet geschrieben, was vielleicht verletzend jemand gegenüber ist. Und ich auch als Künstler bin davon nicht ungefeilt. Also ich
Klar.
habe teilweise Body-Shaming-Kommentare gekriegt unter meinen Fotos, wo ich bin ja nun mal übergewichtig, auf der Bühne stehe und singe für Leute und dann steht dann irgendein Blödsinn unter einem Bild. Und da muss man sich, ich bin ja auch nur ein Mensch, aber da muss man sich dann halt von sagen, okay, der Typ kennt dich gar nicht, der das schreibt, der will provozieren, ja, und hin und her, aber trotzdem tut das was mit einem.
Na klar, es ärgert einen und es
Und
verletzt einen.
da habe ich alle gleich. Und das ist so ein Stück, ich will jetzt nicht wie so, früher war alles besser oder so, na, auf keinen Fall, aber das ist ein Zeichen der Zeit. Und ich weiß nicht, wie wir da wieder auf einen Punkt kommen, der wieder ein bisschen mehr Zusammenhalt generiert, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und deswegen, das ist das Thema, was mich seit der Pandemie halt auch beschäftigt hat. Und das Album ist ja in der Pandemie und danach entstanden. Und ich habe es erst gar nicht gemerkt, dass es sich so wie so ein roter Faden durchzieht durch die ganzen Songs. Ich habe, glaube ich, 20 Songs geschrieben in der Zeit, die man als Songs deklarieren kann, die nur Struktur haben, Lyrics und sowas alles. Und darauf sind jetzt die 12 geworden, die auf dem Album sind. Und wenn ich die dann zusammenstelle für ein Album, in einer gewissen Reihenfolge setze, am Songs rein oder rausnehme, und dann entsteht dann irgendwas und dann sehe ich, ah, guck mal hier, da geht ein roter Faden durch. Und so entstehen Alben halt bei mir. Und das fand ich schon sehr spannend, dass dieser rote Faden dann auch dabei rauskam.
Aber ist das Album denn tatsächlich zum Großteil in der Pandemie entstanden? Ich kann mich erinnern, wir hatten unser Twitch-Interview, das war, glaube ich, zu Hochzeiten der
Aber
Pandemie. Und da hast du, glaube ich, damals gesagt, dass deine Kreativität vor allem darunter leidet, dass du dich nicht mit Leuten unterhalten kannst, also dass du keine Gespräche führen kannst. Klar, Telefonate gehen natürlich, aber dass dir so diese Begegnungen fehlen.
Genau. Ich hatte in der Hochzeit der Pandemie hatte ich keine Inspiration, weil Inspiration braucht ja irgendwo einen Trigger. Du musst ja von irgendwo was kriegen, das du verarbeitest und daraus entsteht Inspiration. Eingabe, Ausgabe, sag ich mal. Und da ist nichts gewesen, weil du warst die ganze Zeit zu Hause und ich habe hier auch gesessen und gearbeitet, aber Musik ist daraus nicht entstanden. Und dann ist ja der Christoph Schauer auf mich zugekommen, ob ich mit ihm für Morphose zusammen Lieder schreiben wollte. Und dann habe ich auch zwei Lieder mit ihm geschrieben, unter anderem Surrender. Und ist ja auch einigermaßen ein schöner Clubhit geworden, glaube ich, ne?
Total, super Song.
Und da habe ich ganz anders gearbeitet. Also ich habe ja vom Christoph keinen fertigen Song gekriegt. Ich habe ein paar Songideen gekriegt, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Ich habe die dann umgestellt, habe die mir zusammengeschnitten und irgendwas hat dann geklickt und dann ist mir eine Textzeile eingefallen und dann ist zum Beispiel Surrender entstanden. Das war eine völlig andere Art zu arbeiten, weil ich einen Input von außen gekriegt habe. Musikalischen Input. Und da habe ich ein bisschen was für mich gelernt, bei der Art zu arbeiten. Dass ich nicht sitzen muss und auf die Inputs warten, sondern ich muss mir welche wirklich suchen. Dann habe ich angefangen, Methoden für mich zu entwickeln, Experimente zu machen, hier im Recording-System, um Dinge zu machen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Einfach Unfälle produzieren. Und die erzeugen dann, können so einen kleinen Funken erzeugen, der Kreativität dann loslässt. Und können aber auch teilweise nicht sein. Deswegen, ich habe, glaube ich, 200, 300, 400 angefangene kleine Loops auf der Festplatte, weil ich mich jeden Tag hingesetzt habe und habe irgendwas rumgebastelt, habe irgendwas verändert und habe einen Beat programmiert, der hat mir nicht gefallen. Dann habe ich den durch zig Verzerrereffekte gejagt und plötzlich kam was raus, wo ich sagte, oh, das groovt aber. Und dann ist der Funke da und dann geht es weiter. Aber das sind vielleicht von 30 Stück, die gut sind, die restlichen 270 sind alles Müll. Aber man muss sich dann halt auch zwingen, das zulassen zu wollen, ne, dass man, so habe ich die Möglichkeiten gefunden. Und das war der erhellende Moment, als ich gesagt, weil ich dachte erst, du kannst gar keine Songs mehr schreiben. Und als ich dann die Sachen mit Christoph gemacht habe, du kannst da sicher noch Songs schreiben, natürlich geht das. Du musst nur den Input finden dafür. Und das war eine erhellende Erfahrung, da bin ich sehr dankbar für.
Und ich würde jetzt auch mal sagen, es hat auch was mit dem neuen Album gemacht. Also, was mir direkt aufgefallen ist, sind eigentlich zwei Sachen, die so anders sind als vorher. Also musikalisch klingt für mich einiges so ein bisschen nach den 80ern. So ein teilweise ein bisschen cheesy und so auch irgendwie nach guter alter Zeit. Und das andere ist der Gesang. Also der ist teilweise auch anders arrangiert als auf den letzten Alben. Die Vocals sind oft sehr klar und würden auch unter Umständen zum Synthie-Pop-Act passen. Warum wolltest du das so haben? Oder kam das auch mit der Produktion? Oder wolltest du unbedingt
Ich
den
wollte
Sound anders haben und auch den Gesang anders haben?
den Gesang auf jeden Fall anders haben wie auf Antidoren. Weil auf Antidoren stand der Gesang sehr, sehr klar und vorne und sehr Popmusik basiert, vorne im Mix. Also der war sehr präsent und sehr, 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 wie soll ich sagen, Raum einnehmend, die Vocals. Antidoren ist ein Album gewesen über Trauer und Verlust. Und das war wichtig, dass die Vocals so produziert werden, um das auch so rüberzubringen.
Das war nach dem Tod deines Vaters, Antidoron, richtig,
Genau.
ne? Ja.
Und beim aktuellen Album ist es halt so, dass ich genau das nicht mehr wollte. Ich wollte die Stimme in den Mix einbetten. Ich habe teilweise bei Rival habe ich 8 Vocoder übereinander gelegt, um genau diesen Vocal Sound hinzukriegen. Und Henning und ich haben immer drüber gelacht, ja, wir wollten es so machen, als ob eine Maschine singt, aber mit dem maximalen Gefühl. Das war so das Grundthema, was wir so durchgezogen haben durch die ganze Albumproduktion. Es muss wie eine Maschine klingen, aber mit maximalem Gefühl. Und dementsprechend haben wir diese ganzen Produktionstechniken neu gelernt. Und ich habe auch mich gezwungen, anders zu singen. Zum Beispiel bei Echokammer, so singe ich eigentlich gar nicht. Ne? Wenn du es mit Velocity vergleichst, Also im Vergleich, so singe ich gar nicht. Ne? Oder Taillights. Taillights, da gehe ich voll mit einer kehligen Stimme drauf. Das mache ich maximal, habe ich das letzte Mal gemacht bei Civilized. Ja, deswegen, da zwinge ich mich dann auch anders zu singen und andere Ausdrucksformen in den Vocals zu finden. Und das hat auch besonders viel Spaß gemacht, weil wir haben wirklich gesucht, bis wir den Sound gefunden haben. Und für jeden Track auf dem Album gibt es einen eigenen Vocal Sound. Wir haben nichts gleichgelassen. Wir haben alles auf links gedreht und neu durchgemischt.
Und ihr hört euch das, was du oder ihr produziert, oder ich glaube, was du produzierst vor allen Dingen, das hört ihr euch auf Autofahrten an. Ist das
Ja,
richtig? Also
genau.
wenn ihr zusammen zu einem Konzert fahrt oder zu einem Gig am Wochenende, zu einem Festival, dann hört ihr euch Demos an, die du geschrieben hast und er sagt dann seine Meinung dazu und dann wird danach, wenn ihr auseinandergeht, dran gearbeitet.
Genau. Wir haben immer unsere Bürozeit, so nennt man das. Und das ist, nennen wir das, weil wenn wir, sagen wir mal, zum Bergfest fahren, da sitzen wir dann 4 oder 5 Stunden im Auto. Und Henning fährt meistens. Und ich habe dann genug Songs mitgebracht, wo ich Demos, allen möglichen Kram und zigtausend Notizen auf meinem iPad, was wir eigentlich noch alles besprechen müssen für Neurotic Fish. Und dabei hören wir dann die Songs hinten im Hintergrund und dann sagt Henning, oh, das gefällt mir. Da die Vocals an der Stelle. Aber da müsstest du noch mal was drüber machen. Das ist zu einfach an der Stelle. Und dann notiere ich mir das. Ja, hat er recht, genau. Aber genauso machen wir das mit dem Rotic Fish. Aber auch wenn er an Sachen arbeitet für andere Projekte, spielt er mir die auch vor. Und ich sage ihm dann auch immer so von wegen, nee, da würde ich aber noch mal den und den Song von der und der Band hören, weil das klingt so ähnlich. Ne? Und solche Sachen, wo er dann sagt, oh ja, da höre ich mal rein, wie die das gemacht haben und so. Und da geben wir uns gegenseitig immer Feedback. Er für seine Projekte, wo er macht, und ich kriege das Feedback von ihm für unser gemeinsames Projekt Neurotic Fish. Und das macht super Spaß. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir unterwegs sind und wir Bürozeit haben, weil da geht es nur um Musik.
Genau, Nightcrawling, so heißt der Podcast. Und ich habe es eben schon angedeutet, in diesem Podcast mit dem Namen Nightcrawling soll es zwar primär, aber eben nicht nur um Musik gehen. Deswegen will ich mit meinen Gästen auch immer ein Thema behandeln, das sie interessiert oder vielleicht aktuell bewegt. Der Gedanke dahinter ist natürlich auch, dass man dadurch etwas mehr über den Menschen hinter der Musik erfährt und im Idealfall vielleicht sogar etwas, was man vorher noch gar nicht wusste. So geht es mir zumindest jetzt bei Sascha von Neurotic Fish. Du hast mir nämlich verraten, dass für dich das Thema Mensch-Maschine, Cyberpunk und damit verbunden Filme oder Romane wie Blade Runner oder Robocop so eine Faszination auf dich ausüben. Was kickt dich daran?
Tatsächlich bin ich über Ghost in the Shell, den Anime-Film, darauf gekommen. Tatsächlich 1995 war das oder etwas später. Ich habe ihn aus der Videothek geholt und das Thema, was dort ja thematisiert ist, was ist Mensch? Was ist Bewusstsein? Was macht es aus, ein Mensch zu sein? Und dabei ist mir aufgefallen, dass sich das durch ganz viele Filme zieht und auch in Literatur, also Philip K. Dick hat das auch schon sehr oft adressiert. Blade
William
Runner basiert.
Gibson.
Ja, William Gibson,
Genau,
Neuromancer,
Neuromancer. Ja.
habe ich auch gelesen. Und da bin ich dann halt tatsächlich rückwärts gegangen. Ne? Ich bin dann Robocop, der Film, ist ja eher eine Satire, eine Gesellschaftssatire. Aber darum geht es auch. Ist Murphy noch ein Mensch oder ist er schon komplett Maschine? Und dann gelangen wir irgendwann bei Blade Runner und bei Philip K. Dick und alle solchen Sachen. Und das hat mich immer mehr reingezogen. Das zieht sich auch ein bisschen durch Neurotic Fish durch. Und allein schon bei Blade Runner gibt es diesen Empathietest, diesen Void-Kampftest, wo geguckt wird, bist du ein Mensch, weil du eine emotionale Reaktion zeigen kannst, oder bist du ein Replikant, weil du nicht kannst. Und das fand ich alles faszinierend. Das ganze Thema, das zieht sich auch rein bis in AI. Und wenn jetzt hier irgendwelche News-Outlets losgehen, es wird bald eine super AI geben und so einen ganzen Kram. Ich komme hauptberuflich aus der Softwarebranche. Ich bin da informiert, glaube ich. Und das ist alles irgendwie ein bisschen PR-Show, um Geld einzusammeln für irgendwelche Startups, glaube ich. Aber das Thema ist natürlich auch da. Wir experimentieren jetzt mit lernfähigen Systemen, also neuronalen Netzen, AI. Das sind ja Themen, die sind ja schon seit 20, 40 Jahren immer Thema. Und jetzt kommen wir da langsam hin, selbstfahrende Autos und all so ein Kram. Und das entwickelt sich. Die Schnittstelle vom Menschen zur Maschine wird immer enger. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Empathie, dass wir unsere Menschlichkeit da nicht verlieren. Und das ist da halt das Thema, was mich beim Cyberpunk interessiert. Natürlich mag ich die komplette Ästhetik. Ich hatte mal die Idee, ich wollte mir den rechten Arm komplett wie den tätowieren lassen, wie den rechten Arm von Robocop. Das war mal, habe ich aber nicht mehr gemacht. Ich mag die Ästhetik. Ich mag auch die Ästhetik von dem Spiel Cyberpunk, was war das, 2077 oder so. Ich bin kein Gamer. Ich bin dafür ungeeignet. Aber ich habe Kollegen dabei zugeguckt, wie er das Spiel gespielt hat. Und ich finde das toll. Ich finde alles daran großartig. Wenn auf Netflix irgendwie wieder eine Serie gibt, wo irgendwas Cyberpunk-technisch ist, bin ich sofort und gucke mir das an. Bin ich sofort dabei. Ich liebe das. Das ist auch visuell für mich total inspirierend und triggert mich total, weil letztens kam noch Robocop im Fernsehen. Ja, dann hat meine Frau leider die Macht über die Fernbedienung verloren, wenn Robocop im Fernsehen ist, wenn Robocop geguckt.
Du hast jetzt von AI bzw. KI, also AI, Artificial Intelligence, ja der englische Ausdruck für KI, künstliche Intelligenz in Deutschland. Ist das, würdest du sagen, ist KI die Fortführung von Cyberpunk, also quasi Cyberpunk 2.0, oder würdest du den Weg nicht gehen?
Nö, würde ich jetzt noch nicht gehen, weil die wir jetzt haben, sind ja erstmal Mustererkennungslernsysteme. Die lernen anhand, du kippst da ganz viele Daten rein, die sie nach bestimmten Kriterien untersuchen sollen und erkennen dort drin Muster. Diese Muster können sie auf andere Dinge wieder anwenden. Das ist quasi so, wie AI funktioniert. Für mich, solange kein Bewusstsein dabei ist, solange es keine wirkliche, authentische Interaktion zwischen Mensch und Maschine da ist in der Form, dass man ein Gespräch führen kann. Natürlich kann ich mit Alexa ein Gespräch führen. Ja, klar, aber das bringt nicht viel, weil das ist nicht wirklich AI und es ist ein Convenience-Produkt, sage ich mal. Aber solange ich keine wirkliche Interaktion mit einer Maschine so habe, die auch auf einer emotionalen Basis funktionieren kann, solange ist das noch nicht Cyberpunk für mich. Natürlich, Ohrimplantate, dass man wieder hören kann. Super Cyberpunk, ne? Ja, all solche Kram, Kontaktlinsen, die irgendwie ein Display drin haben, wo man was sehen kann. Cyberpunk, ne? Ja, klar, bin ich dabei, ne? Aber AI ist für mich noch ein Stück was anderes. Im Moment in der Phase wird sehr viel gehypt an der Stelle und ich finde es super spannend. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe auch ein bisschen damit rumprogrammiert und für mich ist es im Moment erst ein sehr sophisticatedes Werkzeug. Da kann man tolle Sachen mitmachen, aber es ist einfach nur ein Werkzeug.
Naja, das ist ja, solange diese Abhängigkeit auch noch da ist. Also ich würde jetzt mal sagen, die Maschine ist, also die Maschine kann ohne den Menschen nicht existieren. Der Mensch in vielerlei Hinsicht auch nicht ohne die Maschine, aber prinzipiell halt schon. Deswegen ist das, also die Entwicklung ist rasend und auch rasant schnell natürlich, aber sie ist, glaube ich, immer noch in so einem Abhängigkeitsverhältnis, und solange das halt noch so besteht, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so richtig weit ausgereift.
Also wenn die Maschine, wir reden jetzt mal von der Maschine, wenn die Maschine sich selbst replizieren und selbst verändern und selbst reparieren kann, dann reden wir von Cyberpunk. Weil dann ist es eine Entität, die autonom für sich ist. Ob die Empathie empfinden kann oder nicht, oder ob das bei Terminator Skynet ist, der uns dann alle umbringen wird, I don't know. Aber dann sind wir in dem Cyberpunk-Alter, wenn eine Maschine sich selbst reparieren und auch vervielfältigen kann. Das würde ich so sehen.
Aber ich höre raus, du bist aufgeschlossen, nicht wie viele andere, die eher mehr Bedenken haben als Chancen sehen. Du siehst schon Potenzial in dieser Thematik.
Ja, ich meine, der Geist ist aus der Lampe. Forschen in der Richtung zurück gibt es nicht mehr. Also wenn man jetzt AI verbieten oder die Forschung an AI, nee, bringt nichts. Wir werden da hinkommen. Und wie lange das noch dauern wird und ob es überhaupt möglich ist, mit der Rechenkapazität, die uns zur Verfügung steht, solche Modelle zu entwickeln, die sich selbst verbessern und selbst replizieren, das weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht abschätzen. Aber wenn man Murphys Law so ein bisschen mit reinnimmt, in der Computerwelt, könnte es sein, dass es in vielleicht 10, 20 Jahren vielleicht soweit ist. Schauen wir mal.
Okay, damit wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal, wo du cineastisch herkommst. Um ein bisschen besser zu verstehen, wo du musikalisch herkommst, schauen wir mal auf die Spotify-Playlist dieser Podcast-Folge. Es gibt eine Spotify-Playlist, die lege ich an zum Podcast und die wird mit jedem neuen Gast weiter gefüllt. Jetzt ist sie natürlich noch nicht so voll, weil du bist die Nummer eins im Podcast und du hast drei Titel gewählt. Ich habe auch drei Titel gewählt, das heißt, es sind sechs Titel drin in dieser Podcast-Folge. Und du hast drei Songs gewählt, die alle so um Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er entstanden sind. Skinny Puppy, Frontline Assembly und, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, Nine Inch Nails. Und vor allen Dingen vom Album Pretty Hate Machine, das ist 89 gekommen, da gibt es ein paar große Hits drauf, also Head Like a Hole, Terrible Lies, Sin, kennen alle. Du hast aber einen anderen genommen. Something I Can Never Have ist eher so eine ruhige, aber sehr intensive Nummer. Wieso die?
Die war Teil einer Filmmusik.
Aber nicht genau. Robocop.
Nee, Robocop war es nicht. Es war Juliette Lewis und das war dann mit dem Killer-Pärchen.
Natural Born Killers.
Genau, da war es ein Teil der Titelmusik. Und da bin ich auf dem Film, da bin ich auf dem den Track gekommen und dachte so, wow, der ist so deep. In einem Mainstream-Film so eine Industrial-Ballade unterzubringen. Ja, sie lebt von dem Klavier, was da drin ist, aber es sind halt die üblichen Industrial-Noise-Sachen, die Nine Inch Nails gemacht hat, sind da drin. Und der Song hat mich einfach berührt. Der berührt mich auch heute, jedes Mal, wenn ich den noch höre, weil you make this all go away. I want something that I can never have. Es ist so deep, es ist so schmerzvoll. Dieser Song. Ich glaube, der Song halt, für mich halt handelt der Song von Schmerz und das finde ich total intensiv. Deswegen ist der Song auf meiner ewigen Playlist ganz weit vorne.
Und die anderen, also von Skinny Puppy hast du Warlock, von Frontline Assembly Gun, ist alles so ungefähr die gleiche Zeit, Ende 80er, Anfang 90er, habe ich gesagt. Ist das so die Zeit, wo du musikalisch auch, also mit der Musik sozialisiert bist? Waren das so mit die ersten Sachen, die du gehört hast? Du bist auch, also hast auch früh die Depeche Mode gehört, das weiß ich. Aber ist das so die Zeit, wo du in diese etwas vielleicht härtere oder auch mehr in Industrial-Richtung gegangen bist?
Ich wusste vorher gar nicht, was Industrial und was die Schweizer Szene ist, bin ich ganz ehrlich. Ende der 80er wusste ich das noch nicht. Aber da lernte ich jemanden kennen, der halt auch in der Szene unterwegs war, mit dem ich dann halt diese Waveband damals gegründet habe. Hat mich Stück für Stück an die Musik rangebracht. Er hat eine etwas andere Musik damals gehört. Der hat eher so das Ich gehört und relatives Menschsein und so eher tragenderes Zeugs, was ich toll finde, aber nicht meins war. Und dann war ich halt im Club mit ihm und wir haben getrunken, wir haben Leute kennengelernt. Ich habe völlig neue Leute kennengelernt. Ich dachte so, okay, lauter schwarze Leute hier und so. Ich war da gar nicht so schwarz und in 0, nichts war ich dann auch schwarz. Gekleidet und bin in die Clubs gegangen. Und Warlock war für mich so eine, wie soll ich sagen, Erweckung. Ich habe den Song gehört im Club, wusste nicht, was das ist, bin sofort zum DJ hin und sagte, was ist das? Das ist doch Skinny Puppy, Warlock. Ja, logisch, kannte ich noch nicht. Direkt hier in Bochum nach Discover, das war damals unser klassischer, richtiger CD-Laden oder Plattenladen und habe mir komplett alles, was der von Skinny Puppy hatte, geholt. Und habe da unverschämt viel Geld gelassen und habe wochenlang jedes Album durchgehört. Warlock war meine Skinny Puppy Erweckung. Danach habe ich erst Assimilate kennengelernt. Was ich genauso großartig finde. Warlock, auch die Art, wie Olga singt, wie der performt. Und wenn man mal eine Show gesehen hat, ich hatte zum Glück das Glück, mal eine Show gesehen zu haben von Skinny Puppy, die waren ja nicht oft in Europa. Ich bin immer noch gefesselt von dem, wie die es machen. Ich habe mir letztens noch eine Live-Show auf YouTube angeguckt, die jemand aufgenommen hat. Einfach so, weil ich es richtig großartig finde. Und umso trauriger finde ich es, dass sie jetzt aufgehört haben. Ja. Und ich finde es super schade, weil sie sind der Grund, warum ich die Musik mache, die ich jetzt mache. Weil es war für mich eine Erweckung. Was? Sowas kann man machen? Das geht? Oh, geil. Da kann man auch noch Melodien reinbacken und wow, so einen richtigen geilen Refrain. Vocoder, ja geil, alles die Elemente, die du in Rotic Fish immer irgendwo findest, basieren darauf, dass ich das damals im Club in Dortmund als erstes Mal gehört habe und total geflasht war davon. Und dann Frontline Assembly Gun hat mich getriggert, weil das einen super genialen Beat hat. Der ist so richtig funky, obwohl er überhaupt nicht irgendwie in so eine Funk-Richtung geht, sondern der ist wie der programmiert ist und wie die einzelnen Elemente zusammen gegeneinander spielen, ist der Beat so wahnsinnig funky. Das ist großartig. Es war auch für mich so eine Erfahrung, wow, Frontline Assembly. Die haben noch viel größere Songs gemacht und ich liebe die auch immer noch. Aber das war so, da war der Beat, das Ding, wo ich gesagt habe, ja, geil, sowas willst du auch mal machen.
Okay, das sind deine drei Titel. Ich habe natürlich dann drei Songs genommen, die mit Neurotic Fish zu tun haben. Als erstes Suffocating Ride, das weißt du, das ist mein Lieblingssong von Neurotic Fish. Hat für dich, glaube ich, auch eine besondere Bedeutung. Ist, hast du mal gesagt, das Lieblingslied deines Vaters gewesen auch?
Ja.
Genau, für mich nach wie vor großartiger Song. Dann vom neuen Album habe ich You Bring the Noise genommen. Ist für mich so ein bisschen wie der zentrale Track eigentlich. Ich finde andere auch sehr gut. Everything gefällt mir auch sehr gut. Und auch Rivals, von dem hast du vorhin schon gesprochen, finde ich auch super. Aber You Bring the Noise ist für mich so vielleicht die Blaupause dieses Albums. Funktioniert im Club, ist klar im Gesang, geht gut nach vorne, ist so für mich, wenn ich einen Song picken müsste aus dem Album, um das Album zu beschreiben, würde ich den nehmen. Und dann habe ich einen Song genommen von Iris, das ist eine Synthie-Pop-Band aus USA, haben sich inzwischen aufgelöst. Die habe ich deswegen genommen, weil du hast einen Remix davon gemacht, von dem Song Third Strike. Und also einerseits, der Song ist nicht so richtig gut erhältlich, weil er ist, glaube ich, nur auf einer limitierten Version von einem Album erschienen, ist nie anders rausgekommen. Und dann, weil es halt ein Remix von dir ist, und das ist eigentlich nicht so häufig. Du hast mal gesagt, dass du Remixe, also dass du viele Anfragen natürlich bekommst, aber dass du eigentlich Remixe nur dann machst, wenn du mit dem Künstler auch in irgendeiner Form was anfangen kannst oder wenn du den kennst oder ihr irgendwie in Kontakt seid. Also du machst es nicht auftragsarbeitsmäßig, sondern du musst irgendwie Bock auf die Musik haben von den Leuten oder Bock auf die Leute.
Das ist auch immer so. Und Iris fand ich schon immer großartig und die Anfrage kam damals über deren Label, ob ich was machen will. Und da war ich sofort Feuer und Flamme, weil persönlich kannte ich die beiden auch noch nicht. Aber ich fand die Musik ganz großartig, weil es so ein opulenter, überladener Synthie-Pop war. Also ein Song kann ich nur rausnehmen, Sorrow Expert. Ist einer meiner Hits, Iris. Und ganz einfach, weil der Mix so in your face ist, es ist so viel drin in dem Song. Du hörst immer noch kleinere Sachen, die da rauskommen. Und bei dem Song, den ich jetzt für Iris remixed habe, wollte ich das reduzieren. Ich wollte gucken, funktioniert der Song, wenn ich ihn reduziere, wenn ich einen anderen Beat nehme, wenn ich andere Elemente nehme und das Ding auf seine Essenz runterbrühe, sage ich mal, so destilliere, ja. Und ich hoffe, mir ist das ganz gut gelungen. Also ich mag den Remix sehr, weil es mir total auch Spaß gemacht hat. Weil bei Neurotic Fish ist erstmal wichtig, es muss mir Spaß machen. Ne? Und beim Remixen ist das so, kenne ich die Leute, mag ich die Leute, dann gibt es auch einen Remix, wenn sie mich fragen. Kein Problem, kann man immer machen. Oder finde ich die Musik großartig, dann auf jeden Fall. Ne? Aber wenn jetzt irgendeine Band kommt, die ich A nicht kenne, wo ich mit der Musik nichts anfangen kann, und die Fragen nach dem Remix, fände ich es unfair, wenn ich dann einen mache, wo ich nicht wirklich mit dem Herz bei bin, weil dann wär ich dem Job nicht gerecht. Ne? Und dementsprechend muss ich dann schon ein bisschen brennen dafür. Für die Person entweder, dass ich die total mag und das mache. Und da habe ich auch schon Mixe gemacht, wo ich gesagt habe, oh, der Song ist jetzt nicht wirklich meins. Aber ich mag die halt so, die Band. Dann mache ich es. Ne? Aber auch bei vielen Sachen, wo ich sage, ich liebe diesen Song. Natürlich mache ich das. Ne?
Okay, also die sechs Nummern könnt ihr auf der Spotify-Playlist hören, die parallel zu dem Podcast dann erscheint und sie wird wachsen mit jeder weiteren Podcast-Folge. Apropos Spotify, auf welcher Spotify oder auf wessen Spotify-Playlist wärst du denn gerne mit Neurotic Fish?
Weiß
Gibt es da
ich gar
jemanden, wo
nicht.
du sagen würdest, keine Ahnung, Barack Obama oder Paris Hilton, weiß nicht, irgendein
Weiß ich
Promi,
tatsächlich nicht.
B-Promi?
Da gibt es eine Anekdote zu. Ich glaube, bei Alan Wilder wäre ich gerne auf der
Oh.
Spotify. Denn ich bin Alan Wilder im Jahr 2000 mal begegnet und hatte die Möglichkeit, im Rahmen von so einer Depeche Mode Fanparty, wo er war, ihm meine CDs zu geben. Damals noch und nur Instruments und Music for a Paranormal Life. Und er hat mir danach, ein paar Wochen später, einen ganz höflichen, freundlichen Brief geschrieben, dass er reingehört hat. Er fand da ein paar super interessante Elemente und so. In einem sehr, sehr höflichen Understatement britisch geschrieben,
Britisch,
sowas.
genau, ja.
du bist ein netter Stümper, mach mal weiter. So, ne? Und wenn er jetzt mal das hören, wo ich jetzt bin, und das war vor 20 Jahren, vor 23 Jahren, 24 Jahren, und wenn er sie jetzt mal auf der Playlist hört, was dabei rausgekommen ist, weil es ist ein sehr großes Stück Motivation, was er mir damit gegeben hat. Der Brief hängt hier an der Wand und ist mein, ich gucke da ständig drauf, weil es ist für mich
Ritterschlag.
Ritterschlag nicht, nein, ist Motivation. Mhm. Und er ist nun mal, weil er bei Depeche Mode war, einer meiner Helden. Und er hat sich die Zeit genommen, mir einen kleinen Brief zu schreiben. Von seiner wichtigen Zeit hat er den kleinen Rotic Fish, der noch nicht wusste, wie man richtig mischt und wie man richtige Lyrics schreibt, hat er sich die Mühe gemacht und hat mir ein paar Zeilen geschrieben, wo er gesagt hat, hey, komm, mach weiter. Das wird schon. Und wenn der jetzt auf seiner Spotify-Liste wenigstens einen Song von mir hat, dann möchte ich aber gerne wissen, welchen und warum. Das ist ja noch.
Gut, das sollte man dann rauskriegen. Gut, Sascha, dann danke dir für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, hat mir super viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war richtig toll.
Sehr schön. Dann machen wir den Sack zu an der Stelle. Und den Podcast Nightcrawling gibt es dann in steter Regelmäßigkeit. Heute war die erste Folge mit Sascha Mario Klein von Neurotic Fish. Mein Name ist Marc Urban und wir hören uns. Dankeschön. Tschüss. Nightcrawling.